Guten Abend, Herr Mayer.
Guten Abend, Frau Leng.
Wir haben uns nach langer, langer, langer Zeit mal wieder zusammengesetzt.
Ja, wir sitzen zwar regelmäßig zusammen und trotzdem fühlt es sich an wie eine Ewigkeit, dass wir zusammengesessen haben.
Mhm. Vor einem Mikrofon vor allem. Du und ich und das Mikrofon. Ach, ja. Wir sitzen uns, aber das macht nichts. Erzählen wir es keinem. Mhm. Wir wollen über Altbekanntes reden, aber diesmal durch eine vielleicht etwas andere Linse, durch eine vielleicht sogar verständnisvollere Linse, aber auf jeden Fall durch eine wahrscheinlich etwas psychoanalytischere Linse. Und zwar über unser altes Thema, die Manosphere. Das Red Pill-Universum, die Männer, die das Problem in der Welt in Frauen und vor allem ihren komischen feministischen Tendenzen liegt.
Ich komme mir langsam vor wie in einer toxischen Beziehung, aus der ich nicht rauskomme.
Ja.
So,
ja.
Immer ist es der Gedanke, aber jetzt war es auch das letzte Mal, dass wir darüber sprechen. Das ist jetzt auch langsam genug.
Aber nein, wir kommen nicht davon weg. Es ist zu viel Liebe.
Also mit Terry Pratchett könnten wir vielleicht auch sagen Hass, denn auch seiner Auffassung nach ist es eine attractive force, es zieht an und Loathing wäre das Abstoßende, aber Hass finde ich viel zu stark. Ich hasse die Leute von der Manosphere nicht, ich finde sie gruselig und manchmal auch ein bisschen eklig und stehe dem auch immer wieder verständnislos gegenüber, was bloß in denen vorgeht. Aber es hat nicht dieses impulsiv-aggressive, das den Ausdruck Hass rechtfertigen würde.
Es ist eher wie ein Verkehrsunfall, wo man irgendwie will man was sehen, irgendwie will man es aber auch nicht sehen.
Ja, es ist ganz gruselig, was man da sieht, aber weggucken kann man auch nicht. Und das, ja, ich glaube, es ist more like watching a train wreck.
Wir haben uns gedacht, wir machen nochmal zwei Folgen darüber. Und zwar eine mit etwas, was mir sehr am Herzen liegt und eine mit etwas, was dir sehr am Herzen liegt.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ja,
das
ja,
ist doch. Auf jeden Fall aus unseren Vorbereitungen. Das sind immer die Themen, wo ich bzw. du dich besser dran aufhängen kannst. Wir machen heute erstmal mein Thema, nämlich im Grunde reden wir über, ich nenne es mal die Schlüssel-Schloss-Metapher. Es gibt nämlich im Red Pill-Universum immer wieder den Satz, dass ein Schloss, was jeden Schlüssel reinlässt, ein schlechtes Schloss ist, aber ein Schlüssel, der jedes Schloss aufkriegt, ein gutes Schloss ist, ein guter Schlüssel ist. Das ist natürlich eine Metapher für Männer und Frauen, weil was sind Penisse und Vaginas anderes als Schlüssel und Schlösser? Und es geht natürlich darum, man kann es auch in dem anderen Satz zusammenfassen, den ich gefunden habe. There are many fat, ugly sluts, but no fat, ugly studs. Also für Männer ist es eine Errungenschaft, wenn sie es schaffen, mit vielen Frauen zu schlafen. Für Frauen mindert das aber unglaublich ihren Wert, weil es für Frauen ja so einfach ist und für Männer so schwierig. Das heißt, im Endeffekt wird die, ich will gerade sowas wie Whore-Ekeit sagen, aber das funktioniert auf Deutsch nicht.
Nee.
Im Grunde wird die Promiskuität der Männer zum Problem der Frauen erklärt.
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut an der Stelle. Also einen ähnlichen Gedanken dazu ging mir, glaube ich, auch durch den Kopf. Die Frauen werden ein wenig für die Promiskuität der Männer bestraft oder zumindest für ihre eigene verachtet. Und das war ja was, worüber wir uns auch im Voraus unterhalten haben, dass es immer wieder so eine seltsame Männerfantasie gibt. So, das ist, glaube ich, der Teil, den ich am ehesten beisteuern kann. Was höre ich so oder was habe ich so im Laufe meines Lebens von Männern gehört, wie sie sich in die Rolle sexuell aktiver und umworbener Frauen hineinfantasieren. Und das, also als bräuchten sie nichts dafür tun. Als wären sie dann einfach ein Pretty Face und als wäre das sozusagen alles, was sie dazu beitragen müssten, um in der gewünschten Menge, wie häufig das auch immer sein mag, dann Sex haben zu können.
Und das wird dann aber wiederum nicht gesagt in dem Sinne von, Alter, cool für dich, go for it.
Ja, das ist so ein kleines bisschen, das trifft in diesem Moment ausdrücklich nicht auf alle zu, aber das sind
Ja.
natürlich dieselben Männer, die gerne dann auch abschätzig über sexuell promisk oder sek ja, über die über promiske Frauen dann herziehen und sie im Zweifelsfall für Schlampen halten oder sie müssen sie nicht immer gleich beschimpfen. Sowas geht ja auch auf subtilere Art und Weise.
Ja.
Wo aber auf jeden Fall klar wird, so eine Frau, die auf ihre Sexualität nicht aufpasst, nicht sparsam genug damit ist, sie nicht gut genug versteckt. Also, der ist schon auch irgendwie was falsch.
Die hat Daddy-Issues oder sonst was in der Art. Es kann auf jeden Fall nicht nur aus Spaß passieren. Und wenn es nur aus Spaß passiert, ist da auch irgendwas nicht in Ordnung.
Ja, ich glaube, hätten sie da so drauf geantwortet, wie du gerade sagst, hey, good for her, dann wäre das gar nicht so. Dann wäre das gar nicht so bitter aufgestoßen.
Richtig. Und das wird hier gerade schon durch das, was wir implizit gerade voraussetzen, klar, warum dieses Thema so interessant und so wichtig ist. Denn es ist, finde ich, eines der Themen, wo das Red Pill-Denken direkt in gesellschaftlich normales, akzeptables Denken übergeht. Und das sind ja immer die Punkte, die mich an dem ganzen Red Pill-Universum interessieren. Das ist der Moment, wo das, was so gesellschaftlich als normale Meinung vor sich hin wabert, einfach sehr fokussiert und klar wird. Klar, es ist irgendwo überzogen, aber unsere normale Reaktion ist, uns davon abzugrenzen. Wir sind die guten Menschen mit der
Ja.
Gleichberechtigung im Kopf und was weiß ich. Und da drüben, das sind die Bösen. Das sind die furchtbaren Leute. Aber dass genau diese Meinung, genau diese Position aus genau unserer Gesellschaft kommen, zu der wir alle gehören, die in all unseren Köpfen ist, auch in den Köpfen der Frauen, in allen. Das genau wird dabei übersehen und auch noch ganz stark von sich gewiesen. Und das ist das, was ich für falsch halte. Und deswegen finde ich so wichtig, genau darüber zu reden und genau über diese Übergänge im Grunde, über diese Grauzonen zu
Ich glaube, wir
sprechen.
haben den Gedanken auch in vergangenen Folgen, in vielleicht anderen Themen, immer wieder schon einmal angesprochen. Und ja, sie kommen in gewisser Weise vor wie so eine Art Highlight-Reel. Ja, normalerweise verteilen sich diese Äußerungen so über den Tag, über die Wochen, über die Monate. Man kennt vielleicht nur eine Person, die sowas ab und zu mal raushaut. Aber sonst verhält sich das einigermaßen still. Und wenn man deren Subreddit aufmacht, dann kriegt man sozusagen die Zusammenfassung davon in kondensierter, kristallisierter Form und kann in jedem Satz ein neues Highlight lesen.
Richtig, richtig. Und deswegen, ja, sollte es eher dazu genutzt werden, sich an die eigene Nase zu fassen, als auf andere Leute Nasen zu zeigen. Schön, dass Nase auch so eine Penismetapher ist, oder? Fällt mir gerade auf.
Große Nase, wie funktioniert? Ja,
Und an der Nase eines Mannes und diese ganzen Sätze.
Oh, die habe ich entweder. Sagen wir es so. Ich hoffe, ich habe einfach alles vergessen, was ich dazu jemals gehört habe.
Ich will dich auch gar nicht weiter daran erinnern.
Vielen Dank.
Ja, wir haben ein paar Posts selbstverständlich zu dem Thema gefunden. Die Erklärung der Red Pill, warum das genau so ist, dass Frauen nichts wert sind, die mit vielen Männern schlafen und Männer sind ganz tolle Typen, wird dann wie immer bei der Red Pill mit Science begründet, aber deren Science ist Evolutionspsychologie. Das ist so, oh Gott, ich glaube, niedriger in der Scientific Community kann man gar nicht stehen. Auf jeden Fall in der naturwissenschaftlichen. Es sind Evolutionspsychologie, sind meistens, man denkt sich irgendwelche Geschichten aus und folgert von dem, wie es in der heutigen Zeit ist, wie es in Urzeiten mal gewesen sein muss und denkt sich dann tolle Stories aus und sagt zum Beispiel, dass Slut Aversion, also Schlampenvermeidung, selbstverständlich sich evolutionär durchgesetzt hat, weil Männer, die Schlampenvermeidung hatten, hatten natürlich viel mehr Kinder, die von ihnen ist. Und Männer haben und Frauen haben ja schon immer in kleinen Familien zusammengelegt, sodass das wichtig war. Nicht vielleicht in Stammesverbänden, wo es im Grunde scheißegal ist, weil das Kind gemacht hat. Aber ja, lassen wir das beiseite. Also genau diese Vorstellungen stecken da immer drin.
Ich finde, da kann man ruhig einen Moment verweilen, denn ich finde deine Bemerkung an der Stelle sehr gut. Dass, also erstmal wird die sogenannte Slut-Aversion als ein biologisches Merkmal von allen Männern zu allen Zeiten und immer dargestellt.
Mhm. Naja, die nicht Slut Aversion hatten, die sind halt ausgestorben.
Ja. Ja, ja, also.
Weil die sich ja nicht fortpflanzen können.
Mir geht es vor allen Dingen darum, dass hier etwas in den Körper verschoben wird.
Ja.
Um den Teil geht es ja mir vor allen Dingen.
Ja.
Und dass du schön dagegen setzt, zu sagen, also was hat denn das vielleicht auch mit unseren eigenen gesellschaftlichen Verhältnissen, nämlich wie wir Familie deuten, verstehen. Mhm. Und da finde ich das zumindest erstmal einen guten Ansatzpunkt, sich zu fragen, ist denn das, was sie da überhaupt voraussetzen, nicht vielleicht etwas, das unter kleinfamiliären Gründen,
ja,
wo es keinen Familienverband größerer Art mehr gibt, überhaupt erst eine relevante Sache wird.
Also ich weiß, dass das deshalb, also genau wegen diesem Problem, weil die Vaterlinie schwieriger nachzuvollziehen ist, im jüdischen Glauben schon vor Hunderten von Jahren beschlossen wurde, die Mutter, die macht aus, ob das Kind jüdisch ist oder nicht. Vater ist völlig egal, solange die Mutter jüdisch ist, ist das Kind jüdisch. Was später zu Problemen geführt hat von Leuten, die einen jüdischen Vater haben, aber keine jüdische Mutter, aber trotzdem natürlich ins KZ kam, weil die Nazis da ein bisschen anders drüber dachten. Aber ja, man kann das auch ganz anders lösen, nämlich einfach, indem man die Mutterlinie nimmt.
Mhm. So, und ja, deswegen war das einfach ein guter Punkt, einfach noch einmal zu fragen, inwiefern denn diese Werte, die da vorausgesetzt haben, vielleicht eher eine Rückprojektion unserer Situation in die Vergangenheit ist.
Das ist fast bei sämtlicher Evolutionspsychologie der Fall. Hundertprozentig bei der, die die Red Pill so angibt, die auch interessanterweise niemals irgendwelche Quellen hat oder sowas. Also die haben das nicht von irgendwelchen Menschen, die ein PhD in Evolutionspsychologie haben, sondern sie sagen dann Evolutionspsychologie und dann denken sie sich eine Geschichte aus, die für sie so ganz plausibel klingt.
Den Eindruck gewinne ich auch eher, dass das so ein, wir verschieben das mal in die Naturwissenschaftsrichtung ist und denken uns dann da ein Narrativ aus. Es wirkt auf mich sehr, weil es so eine unglaubliche Selbstverständlichkeit ohne Nachweise hat. Und es ist ein Moment, an dem sich für mich etwas festmacht, was ich irgendwann während des Studiums mitgekriegt habe. Es muss so um die Zeit gewesen sein, als ich dieses eine Seminar zum Differenzfeminismus belegt habe. Und da kam dann irgendwann etwas auf, wovon ich vorher so noch gar nicht gehört hatte. Aber da, dass sich die Feministinnen eigentlich dagegen gewehrt haben, ja, einfach gesagt, so sexistisch beleidigt zu werden, dass das alles immer über die Wissenschaft gemacht wurde.
Mhm.
Abgewertet werden aus wissenschaftlichen Gründen und dass sie sich dagegen gestemmt haben. Wenn ich in diesen Red Pill-Eintrag gucke, der funktioniert genau danach. Er versucht, sich eine wissenschaftliche Sprache zu geben. Es wird von Evolutionspsychologie gesprochen und ja, all diese ganzen Sachen, von Vererbung, so alles, was wir so mit Common Sense Evolution uns schon so oder Evolutionstheorie irgendwie denken können, wenn wir denn wollen. Aber was eigentlich gemacht wird, ist, dass sexuell aktive Frauen abgewertet werden.
Ja.
Und eigentlich wird damit gesagt auch, dass es unnatürliches Verhalten.
Ja.
Und ich bin schon seit längerem davon überzeugt, wer auf der Ebene von sozialen Konventionen und Verhalten mit entweder Biologie oder auch Religion, also unverfügbarem, unwandelbarem argumentieren will, der versucht sich vor allen Dingen der Argumentation zu entziehen.
Richtig, es läuft dann meistens auf einfach nur, ja, ist halt so, hinaus.
Genau, es ist, also, weil ich da die Konfliktlinien sehe zwischen, im Biologischen verorten wir üblicherweise das, was wir als nicht formbar durch Menschen sehen.
Richtig.
Sondern das sind Dinge, die passieren und denen sind wir ausgeliefert.
Richtig.
In der Sphäre des Sozialen haben wir das Wandelbare, das Formbare, das aktiv unserer Gestaltung ist.
Ja.
So als eine sehr grobe Unterteilung.
Ja.
Deswegen ist es ein argumentationstheoretisch guter Move, die Position, die man eigentlich für unverhandelbar sehen will, ins Biologische oder Religiöse zu verschieben, weil wir entweder Doktrinen Gottes haben oder biologisch Unverrückbares und an beiden, das ist dem Zugriff des Menschen entzogen.
Richtig, richtig. Und natürlich macht es heute viel mehr Sinn, Science zu sagen und nicht mehr Gott.
Ja.
Kommt viel moderner rüber, viel zeitgemäßer und von daher Science it is.
Aber ich denke,
und
wenn
natürlich,
wir,
ja, biologische, unwandelbare Natur.
Wie wenn wir Leuten wie Viktor Orban oder so zuhören, der macht, glaube ich, auch lieber Gott als Science.
Das ist wahr, das ist wahr. Es gibt noch einige, die sich auf Gott berufen. Das ist sehr aus meiner gottlosen nordeuropäischen Perspektive.
Ja.
Eindeutig. Ja, genau. Weiteres Argument, das sie immer wieder haben, ist einfach, Value, also Wert. Das ist dann wieder das Ding, ja, für Frauen ist es einfach, für Männer ist es schwierig. Das heißt, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es wird dann im Grunde den Frauen vorgeworfen, dass die Männer so promiskuitiv sind, aber sie sind es ja von Natur aus. Männer müssen ja ihren Samen verteilen und deswegen ist es völlig in Ordnung und natürlich und klasse, wenn sie promiskuitiv sind. Bei Frauen nicht, weil ihr einziger Value für Society ist ja auch ihre Schönheit und ihre Attraktivität. Wie heißt es hier? Women have their sexual market value front-loaded. They are at their most attractive during their youth for no other reason than being young and noble.
Das war nicht mal ein Boob-Joke an der Stelle.
Nein.
Mit front-loaded. So, das war so eine gute Möglichkeit, in einem schlechten Subreddit einen Boob-Joke zu machen. Und er hat es nicht getan.
Er ist ja auch ein Man of Science.
Oh ja, die haben keinen
Humor,
machen
sowas
ich weiß.
Nicht. Genau. Ja, und es wird dann, er bringt dann in diesem Post, was ich besonders schön finde, ein Handtaschenbeispiel und sagt, eine Chanel-Bag ist ja viel, viel mehr wert. Also eine Chanel-Bag ist eine Frau, die mit eine Virgin oder mit möglichst wenig Männern geschlafen hat. Ich weiß nicht genau, wo dafür in die Grenze verläuft. Und eine Frau, die viel Sex hat, ist ja nichts anderes. A female slut is the equivalent of a Walmart brand handbag.
Dieser Ausdruck von der Walmart brand handbag, aha, es ist immer wieder...
Es ist auch so schön, dass er Handtaschen benutzt in dem Glauben, ja, wenn er nur ein Handtaschenbeispiel nimmt, dann verstehen das die Frauen, weil Frauen sich ja nur für Handtaschen und für Outfits und Make-up interessieren. Also allein dieses Beispiel ist eine solche Beleidigung. Naja, ich bin auf jeden Fall eine Walmart-Brand-Handbag, glaube ich. Ich hatte mehr als zwei Sexualpartner in meinem Leben, ich glaube.
Und keiner davon war er.
Oh Gott. Ja, scheiße, Mann. Ja, so, was natürlich in einem gewissen Sinne Wahres dran ist. Für Frauen ist es viel leichter, an random Sex zu kommen. Ja, es reicht, sich in eine Bar zu setzen. Und man findet jemanden, einen Mann, der mit einem ins Bett will. Homosexuelle Frauen haben da andere Probleme, aber heterosexuelle Frauen, für die ist das alles sehr, sehr einfach.
Ich erinnere mich an eine Folge Room Raiders, wo eine von den Frauen im Van sitzt, während der Typ durch ihren Schrank stöbert und dann in die Kamera ruft. Hey, these are my come and get me boots. They helped me a lot of times.
Aha.
Von so etwas.
Ja. Ja.
An so etwas denken wir gerade.
Ist es wirklich einfacher für Frauen? Also ja, mit irgendwie an einen Mann zu geraten, der mit einem schlafen will. Das ist einfacher.
Genau. Und lass uns auch noch einen ganz kurzen Moment bleiben. Mhm. Und dann will ich nämlich nochmal an dem anschließen, was, glaube ich, auch in dieser Perspektive der Männer ist, von denen ich am Anfang sprach. Sie haben ja selber auch so eine... Also zumindest ein bestimmter Typus Mann, an den ich in diesem Moment denke, hat eine sehr wahllose Art, über Sex zu sprechen.
Mhm.
Ich sage es immer sehr ungerne, aber etwas, was ich in meiner Jugend oder auch Kindheit häufiger gehört habe, und viele Männer haben es wahrscheinlich irgendwann einmal gehört, wenn sie unter Dudes waren, Flagge drüber und fürs Vaterland zum Beispiel. Also selbst wenn sie hässlich ist, ja, einfach nicht hingucken.
Einfach mitnehmen. Ding rein.
Und das meine ich damit. Es hat eine sehr wahllose Haltung. Und genau deswegen sage ich das jetzt, bevor du deinen nächsten Punkt anbringst. So stellen sie sich auch die sexuell aktiven Frauen vor. Frauen, die irgendwie so mit einer gewissen Wahllosigkeit daran gehen können. Oder zumindest ist immer davor vorausgesetzt, wenn sie nicht absolut wahllos sind, im Laufe des Abends kommt immer einer vorbei, den sie dann doch heiß finden würden.
Nehmt genau dieses Denken, dass es ja für Frauen so einfach ist und da so ein gewisser Neid, Das halte ich für einen der Punkte, wo es in gesellschaftliche Normalitätsannahmen kippt. Und deswegen möchte ich darüber einfach nochmal sprechen. Wie ist das als Frau? Ich habe einen sehr, sehr schönen Aufsatz gefunden, der sich von einem Mann geschrieben, der sich genau damit auseinandersetzt und auch versucht, jungen Männern so ein bisschen klarzumachen, ja, ist scheiße für dich, du siehst die ganze Zeit nur, die Frauen kriegen all diese Aufmerksamkeit. Vor allem so 20 bis 25 oder nein, lass uns ehrlich sein, 13 bis 25, 11 bis 25. Das fängt früh an, aber dazu später mehr. Jedenfalls, das macht eine gewisse Frustration, aber nur, weil die Männer den anderen Teil, der da auch mit zugehört, nicht sehen. Nämlich, dass die Aufmerksamkeit bekommst du für deinen Körper. Die Aufmerksamkeit ist immer eine sexualisierende Aufmerksamkeit. Als Mann magst du dir das manchmal wünschen und oh, niemand sexualisiert mich und was weiß ich. Aber eine Situation, wo du der Sexualisierung nicht entrinnen kannst, egal was du tust, das ist das, was so krass ist. Das ist das, was einen unglaublich fickt. Das ist das, was macht, dass man nicht wahllos mit irgendeinem Mann mitgehen kann, weil man Angst haben muss, vergewaltigt zu werden, weil man Angst haben muss, umgebracht zu werden. All diese ganzen Dinge, sie passieren regelmäßig, sie passieren sonst wie regelmäßig und es ist alles ganz schön furchtbar.
Und selbst wenn es nicht ganz so extrem ist, wir haben immer noch die alltäglichen Formen von Übergriffigkeit.
Die sind ständig da.
Also Männer, die nicht verstehen wollen, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, um mit ihr zu sprechen.
Ja.
Und auch beim dritten Mal einfach nicht aufgeben, wenn sie nicht reagiert.
Ja.
Die versuchen, Nummern rauszufinden, anrufen, also so, wo wir im übertriebenen Sinne...
Die dich während du am Tanzen bist, betatschen, die, während sie sich mit dir unterhalten, auf einmal ihre Hand auf deinen Oberschenkel und immer höher rücken und all diese Sachen, die auf widerlichste Art und Weise gucken. Also ich bin da wirklich, ich bin relativ unempfindlich. Und ich bin alt. Ich bin eigentlich alt. Ich bin definitiv, I've hit the wall. Definitiv. Bei den Red Bull-Leuten gibt es ja immer diese These, irgendwann kommt die Wall. Und ab dann sind Frauen von einem Tag auf den anderen hässlich und das war's. Und die ist irgendwann so um die 30. Also ich bin schon lange, lange dahinter. Aber trotzdem passiert es mir, dass es Leute gibt, die in der Bar sitzen und es ist einfach ekelhaft, wie sie gucken, auf welche Weise sie gucken. Und du weißt einfach ganz genau, was sie denken. Oder vor ein paar Monaten hatte ich irgendwie, da waren drei Mädels zu Gast, die saßen bei mir Richtung Zapfahren und tranken irgendwie nett und hatten einen netten Abend. Und dann kam ein einzelner Mann an, der saß erst und starrte sie die ganze Zeit an. Und man merkte schon, irgendwann checkten die das und fanden es auch ein bisschen unangenehm. Dann ging er tatsächlich zu ihnen hin und sagte, wie toll das doch ist, dass sie sich so unterhalten würden und wie hübsch sie seien. Und er wolle ja absolut nichts von ihnen, er wolle ihnen das ja nur sagen. Danach sprach er mich nochmal an und sagte mir, ich soll das unbedingt den Mädels nochmal sagen. Und später ging er noch ein drittes Mal hin, um das zu sagen. Warum? Warum? Und das ist genau diese Auffälligkeit von Frauenkörpern, die da ist. Eigene Geschichte. Ich war 13. Ich hatte einen grünen Iro. Ich trug Springerstiefel. Ich trug zerschlissene Hosen. Ich trug mehrere zerrissene T-Shirts übereinander. Ich habe mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Mühe gegeben, nicht sexy, nicht weiblich und all diese Dinge zu sein. Und was passiert? Ich stehe als, wie gesagt, 13-Jährige in der Hannover Innenstadt, in der Nebenstraße, wo die Bank war, wo ein Freund von mir Geld holen wollte. Und auf einmal kam da so, ich würde sagen, 50-jähriger Anzugträger an und fragte mich danach, wie viel ich denn nehmen würde für Sex. Also warum passiert das? Es war unangenehm. Und das passierte ab ungefähr 11. Ab dem Zeitpunkt, wo ich anfing, Brüste zu kriegen. Und Alter, Mit 11 spielst du noch mit Barbies. Du tust es vielleicht im Geheimen und das ist uncool, aber ey, du bist noch ein fucking Kind und auf einmal kommt diese Sexualisierung und sie ist beängstigend. Also ich fand sie furchtbar, ich fand es grauenvoll, Brüste zu kriegen. Es gibt auch Frauen, die finden das dann irgendwie gut, weil irgendwie merken sie auch, haben sie eine gewisse Macht, aber das ist trotzdem unangenehm und da sind diese alten Männer, die eklige Dinge tun. Mir ist dasselbe übrigens Anfang 30 nochmal passiert, hier in Bremen. Ich saß bei dem Parkplatz beim Gesundheitsamt. Ja, ich weiß, früher war auf der Humboldtstraße der Straßenstrich. Das war aber schon einige Jahre vorbei. Ich saß da mitten am Tag, hab auf dich gewartet. Und es kam ein Mann mit einem Fahrrad an und fragte mich, wie viel ich denn nehmen würde. Und ich zeigte mich in dem Moment, ich war ein paar Jahre älter, ich zeigte mich sehr entsetzt. Und sagte ihm, das ist was diese Frage denn bitte solle und ob ich denn so aussehen würde und was weiß ich. Und von ihm kam dann nur, ja, aber das wird man doch wohl noch fragen dürfen. Und ich denke mir bis heute, Alter, nein, das darf man nicht fragen. Man darf nicht random Frauen fragen, ob sie sich prostituieren.
Ah. Wenn ich mir das vorstelle, durch die Innenstadt zum Beispiel zu gehen, also ist das ortsspezifisch sein, das wird man doch mal fragen dürfen, oder ist das so generell, also... Ja, nee, ich würde auch eher sagen, das ist eher so keine von den Fragen, die man einfach mal eben so raushaut. Mhm,
Übrigens, genau, das ist mir auch noch, während ich darüber nachdachte, aufgefallen. Ich habe ein unglaubliches Bedürfnis, meine Kleidung zu beschreiben. Was eigentlich auch schon wieder falsch ist. Weil es genau diese Annahme drin hat, ja, wenn sie eine bestimmte Kleidung hatte und was weiß ich, dann hat sie es ja eigentlich gewollt und dann muss sie sich ja auch gar nicht wundern und was weiß ich.
Die Frage danach, was hatte sie denn an, um herauszufinden, gab es ihr eine Vorlage oder sowas in der Art?
Oder wenn sie das anhatte, muss sie sich ja auch nicht wundern und was weiß ich. Genauso wie diese Sprüche jetzt bei Rammstein. Ja, was der Kerl für Texte schreibt, da muss sie sich doch nicht wundern und was weiß ich. Ja, Frauen müssen sich anscheinend überhaupt nicht wundern, wenn Männer sexuell übergriffig werden. Hm. Alter! Ich sag zu häufig Alter, aber es kotzt mich einfach so derbe an. Immer wieder. Ernsthaft?
Hättest du es jetzt nicht gesagt, mir wäre es fast nicht aufgefallen.
Es ist halt der weibliche Körper, der immer sexualisiert ist. Selbst von Frauen. Es sind nicht nur die Männer, die was machen. Also alle Frauen, die das hören, bitte auch eigene Nase und so, ihr wisst schon. Mir fällt es immer wieder auf, wie ich selber Männer- und Frauenkörper angucke. Mein Lieblingsbeispiel ist mein Italienurlaub. Mhm. Wo ich eine Woche lang am Strand lag und die ganze Zeit darüber staunte und auch ein bisschen entsetzt war, wie so viele Frauen mit dicken Bäuchen Bikinis tragen. Und ich fragte mich die ganze Zeit, warum zur Hölle ziehen die Bikinis an? Die haben definitiv keine Bikini-Körper! Und solche Sachen. Und dann fiel mir irgendwann auf, die Männer sehen nicht besser aus. Aber bei denen bin ich nicht angeekelt. Dann habe ich das ein bisschen geswitcht und ich versuche das heute noch hin und wieder mal zu machen und Männerkörper genauso wahrzunehmen wie Frauenkörper. Und um Himmels Willen, also die Menschheit schneidet einfach nicht als sonderlich attraktiv ab.
Nein.
Und es ist kein Grund, keinen Bikini anzuziehen. Und die Frauen hatten immer noch mehr an als die Männer. Die hatten also wenigstens noch was über ihren Brüsten. Und viele dieser Männerbrüste waren nicht kleiner als
die Frauen. Wir vergessen das vielleicht manchmal wegen Fernsehen und Werbung und Plakaten, wo uns mehr oder minder attraktive Menschen entgegenscheinen und überhaupt gar nicht nachbearbeitet durch Bildbearbeitungssoftware. Aber wenn ich zum Beispiel durch die Innenstadt gehe, dann fällt mir ziemlich... Ich denke mir dann häufiger, nein, die Menschheit ist nicht schön.
Nein.
Vielleicht ist das ein Bremen-spezifisches Innenstadtproblem, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das nicht der Fall ist.
Vielleicht ist es ein Deutschland-Problem.
Aber auch das glaube ich nicht.
Nein, Menschen sind hässlich.
Wir haben gerne diese Idee im Kopf, woanders auf der Welt sehen Menschen attraktiver aus. Und da gäbe es irgendwie mehr attraktive Menschen. Ich zweifle da dran. Übrigens, ich erinnere mich noch daran, wie du vor Jahren sagtest, zu dem anderen Teil, was die Frauen betrifft und deren Bewertung, da meintest du noch, glaube ich, sowas Ähnliches wie, heute sehe ich gut aus. Auf der Straße haben mir viele Frauen böse Blicke zugeworfen. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie deine Formulierung war, aber es ging sozusagen, je bösartiger die Frauen auf der Straße andere Frauen angucken, desto einen besseren Eindruck macht sie.
Und deswegen, Frauen machen das mit anderen Frauen, Frauen machen das mit sich selbst und so weiter. Das ist nicht so, als wären es nur die bösen Männer und die Frauen wären permanent davon unterdrückt. Nein, es sind wir alle. Ja, natürlich schneiden die Frauen dabei schlechter ab, aber es machen halt auch die Frauen. So, das halte ich für wichtig. Hier habe ich noch eine Notiz. Das möchte ich. Ich möchte noch ein
Ja,
drittes Beispiel raushauen.
natürlich mach.
Billie Eilish.
Oh ja, das finde ich auch gut.
Billie Eilish war ja die ersten Jahre vor allem dafür bekannt, die hat immer Oversize-Sachen getragen. Weite Kapuzenpulli, weite Hosen, richtig weite Trainingshosen und so weiter, um dieser Sexualisierung zu entgehen. Was ist passiert? Es gab ein oder gibt immer noch ein wahnsinnig aktives Subreddit, das auf widerlichste Art und Weise versucht, jeden Moment, wo man irgendwie ein bisschen die Form ihres Hinterns erahnen kann oder irgendwie ein bisschen erahnen kann, wie ihre Brüste aussehen, das genau posten in kleinen Video-Endlosschleifen und was weiß ich. Und dazu so ekelhafte, widerliche Kommentare kommen. Ah, zum Beispiel werden ihre Brüste permanent ausschließlich als Milkers bezeichnet. Also im Grunde ist es eine Art von Ausdruck für Euter. Also ich glaube, wäre ich ein Übersetzer, würde ich es als die geilen Euter übersetzen. Ich denke, das trifft es so vom Vibe her ziemlich gut. Das heißt, genau das war das Reizvolle, dass sie sich dieser Sexualisierung entziehen musste. Und das darf ja nicht sein. Ah, das Subreddit ist übrigens wahnsinnig inaktiv geworden, seitdem sie ihren Körper zeigt. Es ist so widerlich. Alter. Vielleicht das letzte Beispiel. Ist ein Facebook-Post. Die Überschrift lautet: Body found in North Carolina, believed to be missing 13-year-old Hania Aguilar. Man sieht dann ein Foto von einem 13-jährigen Mädchen, das einfach nur mädchenmäßig rumsitzt in Jeans und T-Shirt, nichts ist
Ja.
weit ausgeschnitten oder so, die Klamotten sind normal geschnitten und so etwas in der Art. Und sie sitzt da halt wie ein Mädchen, wie ein
Ja.
nettes 13-jähriges Mädchen.
Wie gesagt, nicht mal sonderlich mädchenhaft, wie wir uns vielleicht mädchenhafte Mädchen vorstellen würden, sondern
Nein.
einfach wie ein Mädchen.
Ja. Und ein Kommentar dazu lautet: Not surprised. She was looking for something, judging by her slightly suggestive pictures. She found it.
Ich sagte dir ja vorhin noch, das ist tatsächlich einer der Kommentare, die mir irgendwie nicht so richtig aus dem Kopf gehen und an denen ich immer noch mal wieder
Das
zurückdenke.
verfolgt einen irgendwie, ja.
Und ich glaube, weil es so eine Casual-Haltung gegenüber dem Mord an einem Mädchen hat. Und also immer wieder, wenn ich diesen Gedanken versuche zu fassen, entzieht sich mir daran, was daran ich jetzt eigentlich so unglaublich frauenfeindlich und verachtlich finde. Ich glaube, es ist die Beiläufigkeit, in der von einem slightly suggestive look and she found it, but actually murder was what happened. Und dass dann niemand ein Problem sieht an der Stelle. Also der Poster zumindest offensichtlich nicht. Da mal eben so im Vorbeigehen zu sagen, ja, hat sie doch verdient, die alte Schlampe, jetzt liegt sie im Bodybag.
Ja, richtig, exakt. Das ist eine sehr gute Übersetzung und Zusammenfassung von diesem Post. Und ja, man kann natürlich auch sagen, der ist auch so ein kranker Incel, Red Pill-Typ und was weiß ich. Aber diese Sexualisierung von Frauenkörpern, die machen wir alle. Jeden Tag. Wir reproduzieren das permanent. Und wir schaffen es auch nicht, da komplett draus auszusteigen. Vielleicht Stück weit und so weiter. Und da gibt es definitiv eine Menge besser und schlechter, wie man es machen kann. Aber das ist halt im Grunde die andere Seite von der Aufmerksamkeit, die Frauen genießen. Von der tollen Möglichkeit, jederzeit mit irgendeinem Mann ins Bett gehen zu können. Wow.
Ja, Frau Lenk, was sagt man da zum Schluss zu? ist gar nicht ganz so einfach. Ich dachte mir gerade, nachdem wir dieses Mal vor allen Dingen darüber gesprochen haben oder über einen Teil darüber gesprochen haben, wie die Manosphere doch sehr ihre Ressentiments zelebriert in Frauenfeindlichkeit, reden wir, glaube ich, nächstes Mal eher über whiny Bitches, die sich in ihren Kränkungen ergehen.
Richtig, richtig. Wie schlimm es halt für Männer ist, Männer sein zu müssen. Darum geht's dann das nächste Mal. Ich weiß, es war heute ganz viel Rant von meiner Seite, aber ich glaube, ich wollte es einmal deutlich gesagt haben. Herr Meier?
Frau Lenk, ich danke Ihnen für diesen Rant.